Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Unser Thema heute Morgen kommt praktischerweise direkt aus der Perikopenordnung. Ich muss mir das nicht selber überlegen, wir müssen uns nicht selber überlegen, was ist unser Thema heute Morgen. Wir bekommen einfach einen Predigttext vorgeschlagen. Und es handelt sich dabei um ein Gebet des Apostels Paulus aus dem Epheserbrief Kapitel 3. Ich schicke mal was vorweg, der Epheserbrief ist besonders unter den Paulusbriefen. Das ist kein Brief an eine Gemeinde. Da werden nicht bestimmte Leute mit Namen angesprochen. Es ist mehr so eine Art Rundbrief an alle Gemeinden. Und das, was für die anderen Briefe gilt, gilt hier ganz besonders. Das ist wichtig für alle Christen. Das geht uns wirklich alle an. Und darum ist dieser Brief auch besonders dicht, sehr konzentriert und verdichtet in seiner Aussage. Manche sagen auch, das ist wie so ein geistliches Vermächtnis vom Apostel Paulus. Da ist so alles zusammengedrängt, was ihm wichtig war und worauf es ihm ankam. Wenn wir uns den Brief anschauen, hat er so ungefähr zwei Teile. Im ersten Teil geht es mehr darum, was Gott getan hat. Und im zweiten Teil verstärkt um das, was das mit uns tut und was wir darum ganz praktisch alles tun können. Und dieses Gebet, um das es heute Morgen geht, das steht so dazwischen. Das bildet so eine Brücke zwischen diesen beiden Teilen. Ja, und darum ist auch hier die Sprache ganz dicht. Ich hoffe, wir schaffen das. Wir kratzen jetzt mal alle unsere Konzentration zusammen und hören mal, was der Apostel Paulus da betet. Ich lese uns aus dem Epheserbrief Kapitel 3 ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen die Liebe des Christus, die alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Vater. Gott im Gebet als Vater anreden zu dürfen, das hat Jesus uns beschert. Das ist das Ergebnis vom Evangelium. Das ist das Große, was wir haben. Ein unfassliches Geschenk. Ja, und gleichzeitig steckt in dem Wort Vater schon eine Hürde. Und ich komme gar nicht drum rum, auch davon zu sprechen. Nicht alle haben ihren Vater nur wunderbar erlebt. Väter waren oft genug überfordert, egoistisch, gleichgültig, manche sogar grausam, sehr streng oder eben gleichgültig, hart, unberechenbar. Mütter sind übrigens nicht besser. Es gibt da die zwei extremen Pole. Na? Schon Jahre her habe ich aber trotzdem nicht vergessen, den Vater, der seine eigenen Kinder über Jahrzehnte als Sexsklaven im Keller hielt. Oder eben die Mutter, deren Kinder in der Gefriertruhe gelandet sind und da über Jahre unentdeckt blieben. Und dann gibt es da so viel dazwischen. Eltern oder wichtige Elternfiguren sollten uns eigentlich zum Leben helfen. Und so oft tun sie das nicht, sondern tun sogar das Gegenteil. Und was bewirkt das bei Menschen? Eine Riesenzerrissenheit. So häufig. Einerseits muss man dankbar sein, was verdanke ich nicht meinen Eltern, es gäbe mich ja nicht, hätten sie sich gar nicht um mich gekümmert. Und andererseits, was haben sie mir auch aufgebürdet? Und Menschen tragen daran ihr Leben lang. Zerrissenheit, damit muss man erstmal irgendwie fertig werden. Oft ist es auch die Zerrissenheit zwischen den Elternteilen, die Menschen in sich tragen. Eine therapeutisch tätige Schweizerin hat ein schönes Buch verfasst, Sabine Negli, Die Nacht ist voller Sterne. Ein Buch voller Gebete, sehr tiefsinnig, sehr hilfreich, besonders dann, wenn man mal ganz unten ist. Und darin schlägt sie in einem Gebet vor, dass Gott sich doch einen anderen Namen zulegen sollte. Weil es so viele Menschen gibt, für die Vater gar nicht mehr geht. Ja, es gibt natürlich auch ganz andere Seiten zum Thema. Es gibt Erwachsene, die himmeln ihren Vater an. So wie es passend wäre für jemanden mit 5 oder mit 7 vielleicht. Ist mir auch nicht ganz geheuer. Und dann gibt es diese andere Seite, wo wir eben selber Eltern sind. In einem Film, der immer wieder mal wiederholt wurde, bekommt ein Mann die Pistole an den Kopf gehalten und dazu die Frage, ob er denn ein guter Vater gewesen sei. Und dann antwortet er, ich war kein guter Ermittler, so viel schiefgelaufen im Leben. Aber ich bin ein guter Vater gewesen. Das habe ich nicht versaut, das habe ich wirklich gut gemacht. Wer von uns Vätern würde so antworten? Wer könnte das sagen? Wer als Mutter würde das von sich sagen, ich habe alles gut gemacht? Trotzdem, der Apostel Paulus, der kannte das vermutlich auch und bleibt dabei. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Gott ist nicht wie ein Vater, wie ein bisschen ein passabler Vater. Er ist der Vater. Alles, was Vater heißt, wird an ihm gemessen und nach ihm benannt. Vater, das ist sein Wesen. Er ist nicht so nebenbei Vater, ein Teilzeitvater, ein Wochenendvater. Aspektweise Vater. Er ist wirklich der Vater. Der leistet nicht einfach nur seine Vaterpflichten ab, sondern er ist der ewig Vater. Und um das zu erfahren, braucht es mehr als nur eine gute Vatererfahrung. Es ist hilfreich und ein riesiger Segen, das Größte, mit was du so haben kannst in dieser Welt. Aber es gibt genug Leute, die hatten einen guten Vater, einen relativ guten Vater und haben das hier doch nicht erlebt. Gott als den Vater. Der Apostel Paulus sagt, Vater können wir nur sagen durch den Heiligen Geist. Da muss ein Wunder von oben mit uns passieren, dass wir das erleben und erfahren. Sein Heiliger Geist ruft in uns, Abba, Vater. Und von diesem Heiligen Geist werden auch die Vaterwunden geheilt, wird die Vatererfahrung neu, tritt was anderes auch an ihre Stelle. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, sagt der Apostel Paulus, und da hat er Bitten. Und jetzt wird es spannend. Wenn er denn um diesen Vater weiß, worum bittet er denn? Gesundheit? Ich bete, dass es euch allen gut geht, dass ihr Erfolg habt, Führerscheinprüfung beim ersten Mal geschafft, den erwünschten Schulabschluss erreicht, den Traumjob, die Traumpartnerin und was man so alles braucht zum Glück. Worum würden wir denn bitten, wenn wir alles bekommen könnten? Betet er für die Gemeinde, dass die Gemeinde geeignete Räume hat, funktionierende Strukturen, sichere Finanzen, garantiertes Wachstum, dass die Gemeinde so toll ist, dass alle nur so reinströmen und alle die Gemeinde genießen, sich an ihrem Glauben freuen, fürchterlich zufrieden sind? Er betet, damit ihr stark werdet am inneren Menschen. Ah ja, okay, es geht um was Geistliches, nicht wahr? Aufgebaut werden, Kraft haben, den Glauben zu leben. Nicht nur aus menschlicher Anstrengung, sondern mit göttlicher Unterstützung. Stark durch den Heiligen Geist. Stark in einer Weise, die man nicht antrainieren kann. Stark in einer Weise, die man nicht nur im Kopf so studieren und erlernen kann. Und dann hier und da mal so ein bisschen ausprobiert. Stark. Nicht auf einen Schlag. Schon langsam. Gereift, gewachsen. Und das nicht nach unseren menschlichen Vorstellungen und Wünschen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast, darüber nachzudenken, wie dein Christsein aussehen sollte. Wie zufrieden bin ich denn heute mit meinem Glauben? Und was könnte alles noch passieren? Was male ich mir aus? Es gibt Menschen, die haben so Vorstellungen. Ich hatte die auch. Aber dem Apostel Paulus schwebt was anderes vor, als das, was wir uns wünschen, was wir uns ausmalen. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. so wie er sich das vorstellt. Ergebe euch diese Gabe des Geistes. Ergebe euch das, was ihr von euch aus gar nicht erreichen könnt. Wie herrlich, wie großartig ist Gott eigentlich? Ist ja undenkbar, oder? Was sind seine Möglichkeiten? Sein Ziel ist möglicherweise nicht, dass ich ein geistliches Supergirl werde, dass ich über allem drüber schwebe und mit allem fertig bin und dass ich nach Belieben verfahren kann. Vielleicht ist auch mein Leben nur eins von den vielen Milliarden und augenscheinlich nicht so super bedeutend für den Rest der Welt. Jedes Leben, wie immer sich das gestaltet, zählt für ihn. Und wenn wir zu ihm gehören, dann übernimmt er die Gestaltung. Stark werden am inneren Menschen. Nicht das, was alle vor Augen haben oder was wir im Spiegel sehen. Das, was Gott sieht. Ich komme nicht umhin, bei diesen Versen an die Gasse zu denken, wo ich aufgewachsen bin. Es war in einem Stadtteil, der hatte den klangvollen Namen Altes Dorf und das war echt alt. Häuser aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts und in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, gab es dementsprechend niedere Decken. Ich hoffe, das erklärt vieles. Und so schräg gegenüber war so ein Lagerraum. So ein Haus, das war fast wie eine Scheune in einer Stadt oder Werkstatt. Da hat jedenfalls garantiert nie jemand drin gewohnt. Aber es stand da immer noch. Fachwerk mit zerbröselnden Steinen und sich auflösendem Putz. Aber irgendwie stand das. Und dieses Haus hielt stand. Es hatte eben ein kleines Scheunentor und das war ideal für uns als Fußballtor und es war immer auch geheimnisvoll, dieses Gebäude. Durch Gitterstäbe und manche Löcher, die sich langsam auftaten, konnte man da so reingucken ins Dunkel. Und was sollte das eigentlich? Ein Bauunternehmer kaufte es auf, stellte da seine Gerätschaften rein, so Betonmischmaschinen und sowas, was halt durchs Tor ging. Und eines Tages wollte er da gerne abreißen und bauen. Er hatte die Rechnung ohne den Denkmalschutz gemacht, das ging nicht. Ja, was tat er? Er baute, ohne das Haus abzureißen. Er baute einfach innen drin ein neues Haus. So die ganz normalen, zeitgemäßen, hellen Kalksteine. Und da, wo wir so schön Fußball gespielt haben, war dann so eine riesen Terrassentür, ein tolles Fenster. War Schluss mit Fußball, aber wir waren ja auch aus dem Alter raus. Und dann war das eben ein Wohngebäude und richtig gemütlich dahinter. Na, ein paar Pflanzkübel davor gestellt. Von innen was ganz anderes, als was da äußerlich stand und dann auch getrost weiter verfallen durfte, weil dagegen spricht ja kein Denkmalschutz. Stark werden am inneren Menschen. Ich bete, sagt der Apostel Paulus, damit Christus in euren Herzen wohne. Durch den Glauben. Und da ist natürlich die Verbindung zu diesem vorigen Bild. Wir sagen das ja gerne und sagen das auch richtig. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist und dann bedeutet das, er wohnt in dir. Jesus sagt, wenn mich jemand aufnimmt, dann komme ich auch. Und mein Vater und ich, wir werden Wohnung bei ihm machen. Ich bin da in deinem Leben, wenn du an mich glaubst. Aber dieses an ihn glauben ist nicht nur dieser eine Schritt. Wir machen mal die Tür auf, kommen rein und fertig. Sondern das ist auch ein Prozess. Der Christus richtet sich ein und der gestaltet. Der gestaltet um. Und es braucht Zeit. Also unser Umzug zum Beispiel ist auch noch nicht ganz vergessen. Und bis das mal zu Hause so aussieht wie zu Hause, wird immer noch eine Weile dauern. Das ist einfach so. Und wenn Jesus in deinem Leben ist, dann wird sich das mit der Zeit verändern. Das ist natürlich eine Frage, wie viel darf er denn? Ist Jesus dein Mieter, dein Gast oder ist er auch der Eigentümer deines Herzens? Das ist ja ein Unterschied. Also wenn ich jetzt demnächst die Idee habe, das Büro sollte grün gestrichen werden, ich sage nichts, okay, dann kann ich das machen. Aber falls ich die Idee haben sollte, ich brauche da oben keinen Heizkörper, stattdessen möchte ich lieber die Waschküche heizen, dann ist das eine Frage, die müsste ich mit dem Vermieter mal klären. Kann ich nicht einfach so machen. Welche Macht hat Jesus in deinem Leben? Darf er alles machen? Für den Fall, dass er in deinem Herzen wohnt, gestaltet er dein Leben um. Weg von der Ich-Haftigkeit zur Liebe. So, dass du in der Liebe dein Fundament hast. Woran haben die eigentlich gedacht, wenn die Fundament gehört haben in der damaligen Zeit? Ich wette, der Apostel Paulus dachte an den Tempel in Jerusalem. Der stand da wohl noch. Ein gigantisches Bauwerk mit einer wirklich festen Grundlage. Steht heute noch, soweit ich weiß. Fundament, Standort in der Liebe, dauerhaft, unverrückbar. Liebe nicht so, wie wir das gerne meinen, war ich nicht nett heute, sondern wie es dem Christus entspricht. Eingewurzelt in seiner Liebe. Die Wurzeln saugen ja die Nährstoffe aus dem Boden und die geben dem ganzen Baum den Standort, den Halt, die Lebendigkeit. Das Merkmal des Christus ist vor allen Dingen seine Liebe. Ja, das mit den Wurzeln ist ja auch so eine Geschichte. Ich dachte, großer Baum, große Wurzeln und gut. Ich habe schon vor mancher mächtigen Eiche gestanden und die sah auch richtig gut aus. So schön im Wald. Nur war der Boden nicht so toll. Und dann gab es mal ein bisschen Wind. Und dann lagen reihenweise ganz dicke Bäume einfach so am Boden. Genau da, wo der Stamm aus der Erde guckt, abgeknickt. Als wenn er keine Wurzeln gehabt hätte. Völlig weggefault. Wenn ich da vorher gegengetreten hätte oder so, der reagiert wie ein normaler Baum. Aber wenn der Wind kommt, dann ja, sieht man, was da ist oder eben nicht da ist. Der Apostel Paulus betet, betet, betet. Es durch den Glauben, der Christus in unseren Herzen wohnt und damit ist verbunden, dass wir in der Wurzel in der Liebe eingewurzelt sind und Halt haben. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Gottesfülle. Das erwartet Paulus von ganz normalen Menschen. Seine Briefe zeigen, dass er sich mit der Realität auseinandersetzt, mit dem, was in den Gemeinden wirklich abgeht. Was bei den Menschen so passiert und wie weit die Christen so vorankommen. erbetet, damit ihr völlig erfassen könnt, was hier Sache ist. Die Breite und Länge und Höhe und Tiefe. Was damit gemeint? Ich würde ja mal sagen, das ist Gottes Projekt. Die Schöpfung und die Erlösung und die Vollendung und die Ewigkeit. Dieses ganze Programm gehört zusammen. Von Anfang an, bevor Gott überhaupt angefangen hat zu schöpfen, da hat er schon dich vor Augen gehabt, dich gesehen in seiner ewigen Herrlichkeit. Bevor er irgendwas zu Wege gebracht hat. Was ist das für ein langer Anmarschweg, bis der Christus kommt? Die ganzen Zeiten vorher, am Anfang und bis dann Gott mit dem Abraham reden kann. Los, komm, zieh los in das Land, was ich dir zeigen werde. Und dann sind das mal locker 2000 Jahre, bis er wirklich kommt. Unglaublich. Dieses ganze Ding, diese ganze Geschichte, Erlösungsgeschichte. Und dann dieser Höhepunkt des Ganzen, wo Jesus am Kreuz hängt, den wir hier feiern, als er uns erlöst, indem er, der Ewige, stirbt. Was ist das für eine wuchtige Erfahrung, für ein gewaltiges Ereignis, was da passiert? Das kann keiner verstehen, das kann man nicht erklären. Warum soll der Ewige, dem alle Welten untertan sind, der so viele Menschen geschaffen hat, warum soll der sich mit mir befassen, mit meinen Problemen, mit meiner Schuld, mit meiner Existenz? Der Heilige Geist ermöglicht das durch den Glauben. Durch das Befassen auch mit seinem Wort, dass wir dieses Ganze mal sehen. Wie viel von dem, was uns letzte Woche beschäftigt hat, wird auf einmal ganz, ganz klein? Wie viel von dem, was uns vielleicht seit Wochen und Monaten oder Jahren im Magen liegt, verblasst hier eigentlich? Oder andersrum gesagt, wie viel von dem, was wir unbedingt haben wollen, was wir sehr emsig und eifrig, konsequent erstreben, wie viel verliert hier seine Bedeutung, wenn es mal aufgehen sollte, wie gigantisch das ist. Wir sollen die Liebe des Christus erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Das ist ja völlig widersprüchlich einerseits, aber andererseits ist halt Erkennen das Auffassen von Liebe, das Spüren können von Liebe und Liebe erwidern können. Das ist Erkennen. Mit dieser unbegreiflichen Liebe, die von Anfang an da ist. Es mögen wohl Berge hinfallen und Hügel weichen, ne? Gibt's so einen Spruch bei Jesaja. Mein Bund fällt nicht hin. Meine Liebe zu dir, die bröckelt nicht weg. Die ist die ganze Zeit da. Wir haben das teilweise vielleicht mitgekriegt, dass so die Alpen am Wegbröckeln sind. Das ist eine furchtbare Geschichte einerseits, aber andererseits, das ist diese Welt. Die ist nicht für immer gedacht. Aber das, was Gott mit dem Christus gemacht hat, das ist für immer. Und das ist das Ziel deines Lebens. Und dein Lebensweg in dieser Welt ist eingebettet in Gottes großes, komplettes Projekt. Und damit du das erfasst, darum betet der Apostel Paulus. Er hat gebetet für die Leute, die er damals kannte, und das waren ein Haufen Leute. Im Grunde genommen betet er für alle, die das hier lesen. Wir können ja auch selber beten, ne? Für uns selber sagen, ja, das will ich haben. Das Schmalspur-Christentum, das bisschen Christlichkeit, das reicht mir gar nicht. Ich kann anfangen zu beten im Blick auf mich selbst und dann auch im Blick auf die Menschen, die ich so kenne. Und wenn das jeder von uns tut, was kann da alles passieren? Gott bezieht das ein in seinen Plan. Paulus endet mit einem Lobpreis. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Beim Beten versuche ich mich immer wieder mal daran zu erinnern. Wenn ich bete, passiert mehr, als ich mit Worten sagen kann. Mehr, als meine freigebige Fantasie so hergibt. Mehr, als ich mir vorstelle. Wenn wir beten, passiert das, was der Vater geben und tun will. Und ja, er wünscht sich, dass wir damit einstimmen, dass wir gerne dabei sind und dass wir das auch mehr und mehr uns aneignen. Man kann nicht alles zu dem Thema hier sagen, unmöglich. Aber es ist ein wichtiges Gebet, auf das wir jeder für sich und wir auch als Gemeinde immer wieder mal zurückkommen sollten. Amen.